Unser Predigttext ist das letzte Sendschreiben aus dem dritten Kapitel der Offenbarung an die Gemeinde von Laodicea, Offenbarung 3, Vers 14 bis 22. Dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt, der Amen heißt. Das heißt ja auf Deutsch, es ist gewiss wahr. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du von mir Gold kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Gewänder, um dich anzuziehen, damit du nicht nackt und beschämt dastehst, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Wen ich lieb habe, den weise ich zurecht und erziehe ihn mit Strenge. So setze nun alles daran und kehre um. Das ist das gleiche Wort, das bisher in unseren Luther-Übersetzungen übersetzt wurde, und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich das Vorrecht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr, gib uns Ohren, die verstehen können. Amen. Ich habe in einem Schlamperetui eines Schülers gestern gekramt und habe zwei Stifte herausgeholt. Der eine Stift, den kennen Schüler sehr wohl. Wenn man eine Klassenarbeit geschrieben hat, dann benutzt ihn der Lehrer, und so manche gute Fleißarbeit wärmt sich schamrot, als sei die Abendröte angebrochen. Und der andere Stift, der sieht fast genauso aus, ein bisschen anders in der Hülle, den hatten wir in unserer Schulzeit nicht. Da beneide ich die Schüler heutzutage, und man stellt sich ja später, wenn man älter ist, nicht mehr so leicht um. Aber für einen Schüler heute gehört das zum eisernen Bestand seines Etuis. Ich habe mich erst gestern extra noch bei meinen Konfirmanden erkundigt und habe die Bestätigung bekommen, jeder hat den. Einen Tintenkiller. Genau das Gegenteil von dem. Und das ist wunderbar. Bei mir ist das immer schlimm, wenn ich mich an die Schreibmaschine gesetzt habe und geschrieben habe, nach einer gewissen Zeit raus und verrissen und im Papierkorb. Die Schüler machen das ganz anders. Sie nehmen den Tintenkiller oder präfer gesagt den Tintentod und löschen alles aus, und dann ist wieder alles blitzsauber wie vor dem. Der frisst Tinte, wie es kommt. Wenn Sie ein Bild für einen Bußtag haben wollen, dann nehmen Sie sich dieses zum Bild. Es gibt zwei Bußverständnisse, die sich wie Feuer und Wasser gegenüberstehen. Das eine Bußverständnis, das ist das von dem roten Stift. In allen Religionen der Welt finden Sie Buße, aber immer in der Weise, dass uns die Versäumnisse und Verfehlungen angestrichen werden. Und dann wissen die Menschen in den Religionen viel, viel mehr als wir von der Last der Sünde und von einem verfehlten Leben, unter das man sich beugen muss. Wenn sie schreien in ihren asiatischen Religionen um Erlösung und biblische Buße, das ist wieder Tintenkiller. Das ist das Wissen, dass es in unserem Leben das Wunder gibt, dass man Schuld auslöschen kann, dass nichts mehr übrig bleibt. Auf der einen Seite Buße wie ein schwerer, trauriger, schwarzer Tag. Wahrscheinlich haben die Landesfürsten, die uns diesen freien Tag heute beschert haben, im letzten Jahrhundert auch nichts anderes gedacht, als dass man mal so einen Tag der Trauer macht. Sie haben ja von biblischer Buße nichts verstanden. Und die biblische Buße ist ein Tag der Freude und der Vergebung. Und wenn Sie nochmal ein Bild haben wollen, damit es von Anfang an klar ist, was biblische Buße bedeutet, dann müssen Sie nur morgen früh 7:50 am Hauptbahnhof stehen, wenn die Menschenmassen aus den Vorortzügen herauslaufen, und dann schauen Sie in die Gesichter. Verdrossen, träge, mürrisch, kaum einer redet ein Wort. Und dann schauen Sie genau die gleichen Leute an, 5:10, wenn die Züge nach Hause fahren. Da schlenkern Sie die Mappen, da unterhalten Sie sich, da pfeift einer ein Lied. Ja, das ist ein Unterschied. Es geht nach Hause. Es geht heim. Bußtag ist der herrliche Tag, wo wir aufbrechen dürfen in die offenen Arme unseres himmlischen Vaters hinein. Wo wir endlich wieder Boden unter den Füßen haben und geborgen sind aus all der Unruhe unseres Lebens, wo es uns wohl ist, wo wir behütet und bewahrt sind. Nun könnte man noch gerade so fortfahren, ein Bild um das andere zu prägen. Ich möchte aber Ihnen heute diesen Bibelabschnitt, dieses Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea auslegen. Dort steht sehr viel drin. Aber ich meine, drei Schlaglichter biblischer Buße sollten wir aus diesem Abschnitt behalten, aus der Fülle, die in diesem Wort steht. Das erste Schlaglicht, das ist, Buße heißt radikal einseitig sein. Radikal einseitig sein. Schade, dass ich Ihnen die Überschriften meiner Teile immer vorher nenne. Das nimmt dem Ganzen ein Stück der Spannung in der Predigt weg. Aber Sie werden es verschmerzen können. In unserer Welt zählt ja das Radikale nicht. In unserer Welt braucht man heute mehr denn je Leute, die auf Ausgleich bedacht sind. Das muss man einmal klar sich bewusst machen. In unserer Welt gibt es so viele Interessengruppen, so viele Bewegungen, die auseinanderziehen. Und dann sind so dringend Leute gesucht, die zusammenhalten können, Leute, die ausgleichen. Die Radikalen, die sind die Gefährlichen, die unser Zusammenleben aufs Spiel setzen. Nicht nur in unserer Demokratie, sondern im ganzen mitmenschlichen Miteinander. Die, die nur ihre eigenen Ideen verfolgen. Und wir freuen uns, wenn wir endlich Leute finden, die nicht so arg kantig sind, sondern verbindliche, nette Leute, die zwischen den verschiedenen Meinungen und Überzeugungen auch ein wenig tolerant sein können. Und dann muss heute Morgen dieses Wort Jesu in unseren Ohren gellen, wenn er sagt, ach, dass du kalt oder warm wärst. Wir wollten Jesus widersprechen und sagen, Jesus, weißt du nicht, dass das Temperierte das Schöne ist? Nicht dieses fanatisch Extreme. Das ist doch gerade schön. Wir sind doch auch so froh in unserer Kirche, wenn wir ein wenig zum Ausgleich, zur Mitte kommen, zum Verbindenden. Darum setzt Jesus hinzu und sagt, das sagt der Amen heißt. Und er nimmt sich ausgerechnet für dieses Wort die allerhöchste Autorität, weil er uns hier korrigieren will. Das sagt der treue Zeuge, Jesus als der, der beim letzten Endgericht das entscheidende, lösende Wort über uns zu sprechen hat, will uns hier drauf aufmerksam machen, hier liegen wir falsch. Nun bitte, wir liegen nicht falsch, wenn wir in unserer Demokratie, in unserem öffentlichen Zusammenleben den Ausgleich suchen, wenn wir gemäßigt sind, wenn wir den Mittelweg suchen. Hier redet Jesus mit seinen Jüngern. Unser Verhältnis zu seinem Wort und zu seinem Ruf, und in dieser Frage kann es kein Mittelmaß geben. In dieser Frage kann es kein gedämpftes Mitlaufen geben. In unserer Waschmittelwerbung spricht man vom gebremsten Schaum. In der Nachfolge Jesu gibt es keinen gebremsten Schaum. Man kann nicht mit halber Kraft ein Christenleben führen. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Ich kann Ihnen hier nur sagen, dass ich nur mit Zittern einen solchen Satz aussprechen kann. Und ich mich lange gefragt habe, ist es wirklich so, dass Jesus sagt, lieber wärst du ein marxistischer Atheistenpropagandist geblieben oder geworden als ein Mitläuferchrist. Lieber wärst ein fanatischer Christushasser geworden wie Nietzsche, als einer, der sich Sonntag für Sonntag von seinem Wort berieseln lässt. Das geht nicht in meinen Kopf. Ich kann es Ihnen nicht verheimlichen. Das sagt der treue Zeuge, der Amen heißt. Er ruft dies einer Christengemeinde zu, die damals in Kleinasien aus einer großen Kriegskatastrophe hervorging. Im Jahr 60 nach Christus wurde Laodicea wie Kolosse zerstört. Die Bürger haben die Stadt wieder aufgebaut. Es gab einen großen Wirtschaftsaufschwung. Und gleichzeitig wird diese Gemeinde zugerüstet, indem sie erfährt, wie der Lauf der Weltgeschichte weitergeht. Uns ist die Offenbarung oft ein geheimnisvolles Buch. Oh ja, ein sehr geheimnisvolles Buch. Was da drin steht, von der Macht des Bösen. Und Gott gibt dem Bösen Raum in der Weltgeschichte. Ich meine, manchmal in unseren Tagen hat man gar kein Verständnis mehr dafür. Da meint man, man spinnt. Wenn man von der Macht des Teufels redet, vom Unheimlichen, das geschieht. Und da hat Gott der Gemeinde damals einen Blick gegeben, wie durch die Weltgeschichte die Zornesschalen Gottes sich entleeren über die Welt hin und die unheimlichen Katastrophen die Welt heimsuchen. Wir leben ja heute in einer großen Zeit des Friedens und sind so kindlich naiv geworden. Und man muss nur nach einer Auslegung greifen, wie die von Karl Hartenstein, der Offenbarung, wenn er in den Tagen des Dritten Reiches das ausgelegt hat. Das waren ja keine schweigenden Leute, aber Menschen, die gemerkt haben, vor dieser Macht des Bösen verstummt unser Wort. Und wir sind wie wehrlos hineingerissen in einen Abgrund. Und was will ich denn da tun, wenn die Macht des Antichristen sich aufbäumt? Da hat der erhöhte Herr, der Amen heißt, seine Gemeinde auf diese unheimliche Weltentwicklung vorbereiten wollen. Und diese Vorbereitung geschieht in diesen Sendschreiben. Zurüstung der Gemeinde, wenn Sie so wollen, dürfen Sie auch Kirche sagen. Zurüstung der Gemeinde Jesu geschieht dadurch, dass die Gemeinde Jesu Buße tut. Wir brauchen jetzt nicht von den Sünden unserer Väter zu reden und von den vorigen Generationen, sondern Jesus ist nur das Wichtige. Im Blick auf die großen Weltkatastrophen, die vor unserer Generation vielleicht noch liegen müssen, dass wir kalt oder warm wären, nur nicht lau. Der spricht dies, der Augen hat wie Feuerflammen und der in das Innerste unseres Herzens prüfend hineinsieht. Jesus sagt, wenn du nicht umkehrst und ganz radikal einseitig wirst, werde ich kommen und dich ausspeien. Man spricht in unseren Tagen viel davon und tröstet sich damit, dass die Kirche Jesu Christi nicht untergehen kann. Dass es immer Gemeinde Jesu auf der Welt gibt, ist klar, aber ich habe Angst, ob er mich ausspeit. Und solche Dinge, er kann uns ausspeien, weil er unsere Lauheit nicht mehr erträgt. Und er kann ganze Gemeinden und ganze Landeskirchen ausspeien, weil sie für ihn nichts mehr taugen. Und es gibt ganze große Länder und Kontinente dieser Welt, wo einst blühende Kirchen waren, ausgespien. Gehen Sie heute über die Trümmerfelder von Laodicea. Sie kriegen einen erschütternden Anschauungsunterricht über dieses Ausspeien. Was ist denn dieses Gefährliche? Dass wir uns im Glauben angleichen.
Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Bei mir ist dies eine so gefährliche Versuchung. Ich kann die Stimmen täglich gar nicht zählen, die auf mich eindringen und die immer sagen, nicht so krampfhaft einseitig. Merkst du nicht, die anderen lachen doch über dich. So kannst doch du nicht nach dem Wort Gottes leben. Merkst du es nicht? Jesus sagt, ich bin der treue Zeuge. Wenn du dich rüsten willst für die kommenden Nöte, durch die wir gehen müssen, ach, dass du kalt oder warm wärst. Dieses Bild stammt von den Quellen von Hierapolis, die in der Nähe von Laodicea lagen. Das war kohlensäurehaltiges Gesundheitswasser, Gesundheitsquellen, die sich heiß ergossen haben. Sie sind sehr heiß, wenn sie direkt aus dem Boden kommen, und sie fließen über große Felsterrassen herunter. Und dort unten, wo dieses Wasser weiterläuft, dort hat die Zeit abgekühlt. Und dieses Bild hat Jesus im Auge, das der Gemeinde fortwährend im Blickfeld lag. Werdet doch nicht wie die Quellen von Hierapolis. Ihr habt allemal einen Anfang gemacht, und dort ist dieses Leben mit Jesus aus der Quelle geflossen, heiß, bewegt, fröhlich, frei. Und dann allmählich ist es diese Terrassen heruntergelaufen, und dort wurde es so angepasst, so moderat, so temperiert, so alltäglich, so wie die übrigen allen auch, so kirchlich, so allgemein. Dort unten an unserer Hohenheimer Straße brausen oft die Lastwagen vorbei. Es ist ja eine Not mit diesen Fahrzeugen. 35.000 Fahrzeuge jeden Tag. Bevor dort unten an der Straßenbahnhaltestelle diese Schutzbleche da dran waren, hatte ich immer ein wenig Angst, wenn man da stand auf der Straßenbahninsel und hinter einem fuhr ein Lastzug so mit voller Geschwindigkeit vorbei. Und die ragen ja mit ihren Aufbauten noch etwas über die Reifen rüber. Man hat immer Angst, dass da nicht einer einen mitreißt. Jetzt ist es ein wenig besser durch die Schutzbleche geworden. Nehmen Sie dieses Bild mit, und wenn Sie noch einmal so am Straßenrand stehen und dann fährt so ein Lastzug an Ihnen vorbei, denken Sie an dieses Bild. So fährt das Geschehen an uns vorüber, des Reiches Gottes. Entweder packt man zu und wird mitgerissen und fährt mit, oder kommt man unter die Räder. Man kann bei Jesus nicht so halb sich dranhängen und sagen, ich lasse mich mal so ein bisschen mitschleifen. Ich höre dazu und ich mache es doch nicht zu meiner Sache. Und es ist ja notvoll, dass man sogar eine glasklare Entscheidung fällen kann für Jesus und trotzdem lau werden kann. Wer mit will, der muss sich mit beiden Händen hinhängen, damit er nicht in den Versuchungen und Bewährungen weggerissen wird. Ach, dass du doch kalt oder warm wärst, weil du lau bist, will ich dich ausspeien. Wir haben es am letzten Samstag gehört, wie das die Ausstrahlung eines Ludwig Hofacker war, dass er sagte, ich will einseitig werden, ganz einseitig. Ich will nicht Mitte sein. Und es geht auch in all dem, was wir hier predigen, nicht um Fragen einer kirchenpolitischen Gruppierung. Es geht um die Frage, wie ich dem Wort Jesu und seinem Ruf gegenüber mich verhalte. Es gibt keinen anderen Weg und es gibt keine andere Nachfolge als radikal und einseitig sich ihm auszuliefern. Das zweite, was hier als Schlaglicht auf biblische Buße fällt, wie die aussieht, diese Hinwendung zu Christus, diese Freude, da möchte ich herausgreifen, das ungenierte Zupacken. Diese Gemeinde in Laodicea war eine wirtschaftlich groß entwickelte Gemeinde. Sogar in Rom hat man die Banken von Laodicea gerühmt, die sehr zuverlässig und präzis waren. Es herrschte eine große Leinen- und Wollwarenindustrie und es gab in Laodicea eine große medizinische Akademie, die weit in Asien Bedeutung hatte. Und die Gemeinde dort war auch recht gut entwickelt. Offenbar hat sie eine weite Ausstrahlung gehabt. Ich weiß deine Werke, sagt Jesus, Sie haben viel getan. Sie waren freudig im Arbeiten. Aber dort wird deutlich, was biblische Buße meint. Also noch einmal, Buße beschäftigt sich mit uns, mit den Christen. Und das geht um unsere Hinwendung zu Jesus. Aber dort wird etwas ins Licht gerückt, was zu den Urschäden der Christen und der Gemeinden gehört. Mir ist dies jetzt erst beim Vorbereiten in seiner ganzen Schwere wieder aufgegangen. Schon die alten Kirchenväter haben zu den schlimmsten Sünden, wenn man das überhaupt so werden darf, Superbia, Hochmut gerechnet. Und da bin ich erschrocken. Hochmut. Man ist doch sehr hochgemut oft. Und wie oft sind wir als Christen sehr hochgemut? Dann las ich bei dem Bibelausleger Karl Hartenstein, den ja viele von Ihnen noch kennen, als er unter uns predigte, wie Karl Hartenstein wieder mitten in dem Kampf des Dritten Reiches sagte: Wir wollen nie den gottlosen Weltmächten gegenübertreten, nur mit einer Spur des Hochmuts. Wir wollen selbst vor diesen abgefallenen Größen stehen als die Menschen, die viel, viel Schuld vor Gott haben. Und wie ich das las, dachte ich, was ist eigentlich nur geschehen bei uns heute im Jahr 1978, dass die Christen den Mund so pausbäckig vollnehmen können, wie wenn sie die Ratgeber der UNO wären, wie der kleinste Dorfpfarrer Ratschläge geben kann, wie man die Weltnöte lösen kann, wie einer die politischen Nöte und die Landesnöte und alle Nöte überhaupt aufgreift. Das ist ja schön, wenn wir es könnten. Aber der Hochmut ist die Ursünde der Christen. Die Gemeinde von Laodicea war eine Gemeinde, die es allen sagen konnte, wie man es machen muss. Aber die gar nicht merkte, dass sie selbst doch in der Not war. Merkst du nicht, dass du arm bist, jämmerlich, elend, bloß und blind? Wenn das heute nicht mehr gesagt wird als das Grundthema aller unserer Verkündigung und dass wir es unseren Zeitgenossen sagen: Wir haben einen großen Schaden in unserem Leben. Nein, wir wollen es heute gar nicht mehr sagen. Wir sind ja ganz froh, dass die Kirche so viel Glaubwürdigkeit bekommt und dass die Menschen die Christen so anerkennen. Sie werden ja gewürdigt, bei den Staatsempfängen sind sie vorne dran. Sollten wir nicht immer wieder sagen: Freunde, ihr täuscht euch. Das sind wir nicht. Ihr werdet maßlos enttäuscht sein. Das ist es nicht, was wir sind. Sondern wir sind Menschen, die gescheitert sind. Die vor Christus das Verkehrte ihres Lebens fortwährend entdecken. Und es geht uns dann bei jedem Bibellesen so, dass wir nur schreien können: Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Sagen Sie, ist denn Ihre Kindererziehung so großartig, dass wir Sprüche machen könnten? Meine bestimmt nicht. Ist denn Ihre Pädagogik so grandios? Wir reden so viel vom leuchtenden Christenleben. Strahlt denn Ihre Liebe so? Fragen Sie mal Ihre Freunde und Nachbarn. Wäre es nicht Zeit, dass wir bis an unser Lebensende nur dieses eine Thema haben: Herr, mein Schade drückt mich und mein verkehrtes Leben macht mir Not. Es sollte nirgendwo so viel vom Tun gesprochen werden, ohne zuerst dies immer wieder zu sagen: Ach, der Herr steht vor uns jämmerlichen, elenden, armen, blinden und nackten und will uns zuerst anziehen. Das haben die Leute aus der Leinen- und Wollstadt gut begriffen, von diesem neuen Kleid, das einem übergestreift wird. Und die Stadt der Banken, Laodicea, die hat das begriffen, wenn es da heißt: Ich gebe dir einen Tipp für Leute, die Werte lieben. Wisst ihr, was Gold ist? Gold, das sich nicht entwerten lässt. Das verstehen wir ja in diesen Tagen, wo der Dollar in die Tiefe braust und das Gold in die Höhe steigt. Wisst ihr, was Gold ist im Glauben? Und wisst ihr, was ein Leben reich macht? Nicht die Sprüche, nicht die großen Reden, die man heute hält, auch im Namen Jesu Christi, sondern das zählt, wo ein Mensch mit all seiner Not zu Christus kommt, wie ein verlorener Sohn und von ihm angenommen wird. Da wollten wir immer nur an diesem Punkt stehen bleiben. Da ich denn nichts bringen kann, schmieg ich an dein Kreuz mich an. Nackt und bloß, o kleid mich doch hilflos, ach, erbarm dich doch. Wo er unsere Blöße zudeckt, dort sind wir wunderbar bekleidet. Und dann kann diese Gemeinde auch nicht mehr die Pforte der Hölle überwältigen. Wo unser Christenstand aus diesem täglichen Stück besteht, dass er uns reinigt und gerecht macht, sind wir unüberwindliche Gemeinde. Dann können Sie Ihren Mann stehen draußen in der Welt. Dann können Sie ein Tatmensch sein, wenn das stimmt. Täglich ein Zerbrochener vor ihm und einer, der seine Vergebung empfangen hat. Das ist eine Gemeinde zugerüstet auf die schweren Tage, die bevorstehen, gleichzeitig ein Schlaglicht biblischer Buße. So soll unsere nie im frommen Hochmut, als ob wir das doch ein bisschen besser könnten als die Weltweisen, als ob wir das doch ein bisschen besser könnten als die Berufspolitiker, als ob wir das doch ein bisschen besser in der Tasche hätten. Wir haben nur eins, die Hand Jesu, die uns hält. Und das macht uns demütig in dieser Welt, aber führt uns auch auf den einen Punkt, den wir immer wieder sagen könnten. Und das ist ja unsere Botschaft, die wir den Weltweisen verkündigen wollen. Ach, wenn ihr erst den erkennen würdet, der eure Blöße zudeckt. Ich würde den Berufspolitikern sagen, wenn ihr erst euren Dienst im Namen Jesu führen würdet, was gäbe das? Also ungeniert zupacken, das war das Zweite. Das Erste war radikal einseitig zu sein, ungeniert zupacken. Drittes Schlaglicht der Buße, ja, das fügt sich jetzt nicht richtig ein, aber in unserem Abschnitt steht es so drin, was auch zur biblischen Buße gehört, es klopft. Es klopft. Das ist ein ganz großes Bild. Noch einmal, weil immer wieder auch in der Geschichte der Christen Buße verdreht wurde zu einem großen Tun, zu einer Aktion von uns, um Gott zu versöhnen. Darum steht auch vor dieser Laodicea-Gemeinde, der der Herr warnend sagen muss, ich will dich ausspeien, steht der Ruf, pass mal auf, hör genau zu, es klopft. Da muss man still sein, um das Klopfen genau zu hören. Sie standen doch auch schon vor Türen, haben geklopft und da drin hat man das Klopfen nicht gehört, weil die sich so laut unterhalten haben. Und das gibt's ja in unserem Christenleben fortwährend. Wie viele Tage und Jahre lang hat Christus an unserer Türe geklopft? Neulich hat mir es ein Mann gesagt, der im Reich Gottes eine wichtige Funktion hat, hat zu mir gesagt, es ist merkwürdig, man kann 3 Tage lang ohne Bibellese arbeiten, dann merkt man das, wie man nicht mehr so die Kraft hat und kribbelig wird. Ja, wie? Überhören wir das auch als die, die doch tätig sind für den Herrn? Es ist eine Not, je mehr man im christlichen Glauben verwurzelt ist, umso lasser wird man, lauer und merkt gar nicht mehr, dass an der Türe geklopft wird. Wann wird ein Fachmann? Ja, das ist doch unsere Not und Sie doch auch. Dass man gar nicht mehr merkt, am Morgen des Tages auf dieses zarte, sanfte Klopfen an der Türe. Man kann sogar in der Bibel lesen und hört das Klopfen nicht mehr. Man kann eine Predigt vorbereiten und alle Bücher wälzen und hört das Klopfen Jesu nicht mehr. Man kann im Dienst rastlos unterwegs sein, hört das Klopfen nicht mehr. Biblische Buße ist ein Klopfen an der Tür. Jesus Christus will bei mir eintreten. Er will Einlass haben. Oh, welch ein Trost ist das für die Gemeinde von Laodicea, für die laue Gemeinde, für die kalt gewordene Gemeinde, für die kühle Gemeinde. Mit ihrer Blöße, mit ihrer Armut, mit ihrem Elend. Jetzt kommt er doch. Das ist doch der ganze Schatz eines Christenlebens. Jesus klopft und will Eintritt bei mir. Sehen Sie, warum ich immer wieder dieses Predigtthema habe? Welches sollte ich denn sonst haben? Von was sollten wir sonst noch reden, als dass ich Ihnen sage, mehr können Sie gar nie gewinnen. Und wenn Sie Ihren Leib brennen ließen und Ihre Habe den Armen geben, hätten Sie doch nie so viel erreicht wie da, wo Sie die Türe öffnen und Jesus bei Ihnen Einzug hält. Und das ist biblische Buße. Ich will zu ihm kommen. Ich stehe vor der Tür. Ich will eingehen. Ich, der Frieden und Vergebung mit sich bringt, der unser unruhiges und umgetriebenes Herz ganz ruhig machen kann. Sie werden seine Stimme hören. Wenn er hineingeht, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen. Das wird das Kennzeichen sein, dass man sein Wort lieb hat und sein Wort gerne hört. Und dort kommt erst die biblische Buße zu ihrer großen Freude. Dort kommt neues Leben bei uns herein. Dort wird auf einmal unser müdes und so gequältes Leben von einer neuen Freude durchzogen, weil er der Herr wird unseres Lebens, weil er uns führen und treiben kann. Das ist das Wunder der Umkehr, um die es heute geht. Komm, o Sonne, meine Wonne, bleib nicht lange, dass ich ewig dich umfange. Amen. Wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du immer noch auf uns wartest, bis wir heimkehren aus der Leere ins neue Leben bei dir. Und dass du immer noch wartest, bis wir auch aus aller gequälten Frömmigkeit endlich ausbrechen und nur von deiner Liebe, von deiner Vergebung und von deiner Begnadigung leben. Das ist ja das einzige Wunder, was unser Leben groß macht, dass du uns nach deinem Namen nennst, dass wir dir gehören dürfen, dass du uns Aufgaben zuweist, die wir in deinem Namen auf uns nehmen dürfen. Und da wollen wir dich jetzt auch bitten, dass du uns dafür ausrüstest. Wir wollen alles mit dir beginnen, was auch morgen wieder auf uns einstürmt, die Verpflichtungen, die wir in dieser Welt haben, in Beruf und Alltag, in Familie und unter Freunden, in Politik und Öffentlichkeit, in der Schule und wo wir auch stehen, dass du, Herr, mit uns gehst und unsere Blöße und unsere Armut zudeckst in deiner Vergebung, das ist das Große. Und dass du bei uns Einzug halten willst und selbst in unserem Leben der Herr bist. Das ist das große Wunder. Mache du aus unserem Leben etwas zu deinem Lob und zu deiner Ehre und gebrauche uns zum Bau deines Reiches. Herr, bewahre uns vor allem Hochmut, vor aller Einbildung, auch anderen Menschen gegenüber, dass wir nicht meinen, wir wären besser, sondern dass wir immer wissen, du erbarmst dich unser. Und deine Güte ist viel mehr als alles, was wir selber sein können. Dir sei Dank, dass du uns so trägst, durchträgst in deiner großen Liebe. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.